Der Rundfunk startete anno 1923. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber was hat das Radio mit dem Amateurfunk zu tun? Im Namen des heutigen Deutschen Amateurradioclubs e.V. findet sich zwar auch das Wort Radio wieder, aber in den Anfängen der Funktechnik hatte das eine ganz andere Bedeutung. Da es Anfang der 1920er Jahre kaum käuflich zu erwerbende Empfänger gab und diese zudem mehrere Monatslöhne kosteten, war Selbstbau eine der wenigen Möglichkeiten, wie auch durchschnittlich verdienende Bürger an einen Radioempfänger kamen. Das war Bastelei, technisches Experimentieren mit der Funktechnik, ganz so, wie es auch heute immer noch die rund 70.000 Funkamateure in Deutschland machen. Daran hat sich also 100 Jahre lang nichts geändert. Man brauchte technisches Wissen und Expertise, gegenseitigen Erfahrungsaustausch und auch Fachliteratur. Und so kamen auch ganz schnell die ersten Radioclubs in Deutschland auf. Radio DARC-Mitarbeiter Steffen, Delta Mike 6 Whiskey Alpha November aus Chemnitz, hat sich mal auf die Suche nach den ersten Radiohörern und deren Bastelprojekten gemacht.
100 Jahre Rundfunk, 100 Jahre Funk und dann aus Sicht eines Funkamateurs. Klar höre auch ich jeden Tag, wie fast jedermann, Rundfunk im Radio, am PC oder mit dem Smartphone. Bei meinen Recherchen zur Amateurfunkgeschichte, die vor circa 100 Jahren begann, bin ich auf sehr interessante Details gestoßen, die Rundfunk und Amateurfunk miteinander verbinden. Die damalige Rundfunk-Bastelbewegung und speziell das Deutsche Funkkartell, das kann mit als Geburtshelfer des deutschen Amateurfunks betrachtet werden, da zahlreiche spätere Funkamateure in den damaligen einschlägigen Radioclubs ihr Fachwissen erlangten. Details und viele Hintergrundinformationen, nicht nur für Funkamateure, findet man dazu im Internet unter der Adresse https://100fk.de. Für Anfragen, Anregungen oder Hinweise steht auf dieser Seite unter der Rubrik Fragen und Antworten ein Formular zur Verfügung. Wir freuen uns auf viele Reaktionen. Wer heutzutage auf seinem Smartphone unter anderem Radio-Apps oder im Auto Rundfunk über das DAB Plus hört, wird sich möglicherweise kaum Gedanken machen, wie das alles funktioniert. Geschweige, wie das einmal angefangen hat. Der Rundfunk wird offiziell 100 Jahre alt und die erhaltenen Tonaufzeichnungen der ersten Sendung ist den meisten bekannt. Am 29. Oktober 1923 um 20 Uhr sendete die Funkstunde Berlin die erste Unterhaltungssendung im Umkreis von Berlin über den Äther mit dieser Ankündigung.
Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin im Boxhaus
auf Welle 400 Meter.
Im Berliner Foxhaus, Potsdamer Straße, stellte die Fox Grammophon Gesellschaft ein kleines Dachkämmerchen von einigen Quadratmetern Grundfläche zur Verfügung. Der Sender war relativ einfach und primitiv aufgebaut, aber es ging, und das war für den Anfang die Hauptsache. Die Sendeleistung lag bei ca. 250 bis 500 Watt auf Mittelwelle. Heutzutage hat ein Mittelwellensender, es gibt ja nicht mehr viele, aber die, die noch existieren, haben Sendeleistungen von 100.000 bis 300.000 Watt. Die Sendeantenne war damals vom Foxhaus auf dem Dach mit zwei Masten über mehrere Gebäude hin aufgebaut. Natürlich waren diese Sendungen nur in einem geringen Umfeld zu empfangen, aber schon kurze Zeit später, am 22. Januar 1924, kam es zur Gründung der Mitteldeutschen Rundfunk AG, Gesellschaft für Belehrung und Unterhaltung in Leipzig, der MIRAG. Somit war dann mit Beginn des Sendebetriebs am 2. März 1924 ein Rundfunkprogramm auf Welle 450 in Sachsen und damit auch in Chemnitz zu hören. Dieser Tag kann eigentlich als die Geburtsstunde des Rundfunkempfangs in Mitteldeutschland angesehen werden. Das damalige Pausenzeichen war die Wiedergabe der Noten zu den Buchstaben Bach, also B-A-C-H. Gegenwärtig wird viel über die Rundfunksender berichtet, also die Macher. Sicherlich eine technische Herausforderung seiner Zeit, aber Rundfunk besteht ja aus zwei Komponenten. Die Rundfunkmacher, ja, und die Rundfunkhörer. Das neue Medium Rundfunk begeisterte die Menschen und jeder wollte die Musik aus der Luft hören, wie es manche damals ungläubig formulierten. Dafür waren Empfangsgeräte, also kurz Radios, Voraussetzung. Doch zur Erinnerung, wir befinden uns Anfang der 1920er Jahre. Es gab damals im Oktober 1923 in Deutschland genau 253 Personen, die sich ein Radioempfangsgerät und die erwähnte Gebühr für den Empfang auch leisten konnten. Nach Ende der Inflation 1924 kostete ein Radio zwischen 400 und 500 Reichsmark. Die jährliche Rundfunkgebühr in Deutschland betrug 60 Reichsmark, später wurde sie auf 24 Reichsmark gesenkt. Ein Arbeiter verdiente im Schnitt 88 Pfennige pro Stunde, ein kleiner Angestellter weniger als 200 Reichsmark im Monat. Bedingt durch die Wirtschaftskrise gab es außerdem eine hohe Arbeitslosigkeit. Besonders davon betroffen war eine große Anzahl der demobilisierten Soldaten nach dem Ersten Weltkrieg. Der gewachsenen Bedeutung der Nutzung des Funks entsprach, dass es gegen Ende des Ersten Weltkrieges über 150.000 Nachrichtensoldaten mit entsprechendem Grundlagenwissen gab. Der Krieg war zu Ende und nun? Radio war in Deutschland gerade in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg und einer Inflation in der tiefsten seelischen und wirtschaftlichsten Not. Die Euphorie um dieses neue Medium war wie ein befreiendes Wunder, dessen Auswirkungen auf das kulturelle, politische und wirtschaftliche Leben nicht hoch genug bewertet werden konnte. Für einen befriedigenden Empfang des neuen Mediums Rundfunk gab es neben den erwähnten wenigen verfügbaren teuren Geräten eine erfolgsversprechende Alternative. Mit etwas Geschick und einem überschaubaren Aufwand konnte man sich Empfangsgerät mit einer Verstärkerröhre, ein sogenanntes Audion, selbst bauen. Für alle technischen Begabten eine echte, aber lösbare Herausforderung. So entstanden spontan zahlreiche Radiobastelclubs. Hinzu kamen zahlreiche Bücher und Zeitschriften mit Bastelanleitungen aller Art. Aber Deutschland wäre nicht Deutschland ohne Gesetze und Bestimmungen. Ganz voran natürlich die Sorge um die möglichen entgehenden Rundfunkgebühren, also die Geldquelle der Reichstelegrafenverwaltung und damit für den Staat. Gleichzeitig gab es aber noch ein technisches Problem. Das Audion benutzte zur Verstärkung der empfangenen Signale eine Rückkopplung, die bei falscher Handhabung zu hochfrequenten Schwingungen führt. Dann mutiert der Empfänger zum Sender, was andere Rundfunkhörer oder Dienste stören könnte. Um den Rundfunkempfang trotzdem einer großen Allgemeinheit zugänglich zu machen, gab es durch den Vater des deutschen Rundfunks, Hans Bredow, den Vorschlag, das Radiobasteln quasi unter Kontrolle der Reichspost zu stellen. Grundlage war dafür der erste deutsche Radioclub, der bereits in Berlin am 6. April 1923 gegründet wurde. Die Vereinssatzung wurde allen interessierten Radioenthusiasten als Vorlage zur Verfügung gestellt. So entstanden innerhalb kürzester Zeit zahlreiche regionale Radioclubs. Damit diese Entwicklung nicht außer Kontrolle zu geraten drohte, wurde die Bewegung der deutschen Radioclubs im Januar 1924 zum deutschen Funkkartell in der Regie der Oberpostdirektionen zusammengeführt. Man könnte diese Idee eigentlich auch als eines der ersten erfolgreichen Franchise-Konzepte bezeichnen. Die Radioclubs entwickeln sich in kürzester Zeit damit zu den größten freiwilligen Bildungseinrichtungen auf technischem Gebiet. Es ist sicherlich nicht vermessen zu sagen, dass somit eine der erfolgreichsten freiwilligen technisch-populärwissenschaftlichen Aktionen in der Geschichte Deutschlands entstand. Das deutsche Funkkartell zählte 1924 bei der Gründung 15.000 und bereits Ende des Jahres 33.400 Mitglieder. Davon war der Mitteldeutsche Radioverband e.V. mit 6.128 Mitgliedern eine der größten Organisationen mit untergeordneten Vereinen in fast allen größeren Städten Sachsens. Herstellung und Benutzung der Geräte, also die Audion-Versuchserlaubnis, waren mit hohen fachlichen Auflagen und damit erforderlichen Kenntnissen verbunden, die in den Radioclubs vermittelt wurden. Alle Geräte wurden nach Fertigstellung, natürlich gegen eine Gebühr, geprüft. Damit wurde die Gefahr von Störungen anderer Rundfunkhörer unterbunden. Nicht zu vergessen, dass mit jeder Rundfunkgenehmigung natürlich der Staat verdiente, denn für die Benutzung musste man diese monatliche Gebühr entrichten, wodurch der Staat sich eine wichtige Einnahmequelle erschloss.